Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen. Hallo Sarah.
Hallo Annik.
Heute ist eine spezielle Folge. Es ist einerseits unsere letzte Studiofolge, bevor wir in eine Pause gehen. Und genau, man hört es schon, du bist am Mikrofon. Und zwar hat es, nachdem es mich irgendwie mal aus dem Leben geworfen hat, weil ich so krank gewesen bin, ist heute leider die Annik krank.
Ja, es hat jemand anders verwünscht. An dieser Stelle eine ganz gute Besserung. Ich freue mich natürlich, darf ich da sein, aber hoffe auch, dass ich Annik gut vertreten kann.
Genau, und wir reden ein bisschen über Weihnachten. Weihnachten steht vor der Tür und dass das auch mit gewissen Stressfaktoren, glaube ich, kann zusammenhängen und welche Rolle vielleicht gerade Frauen auch in diesem Konstrukt übernehmen und dass es auch eine Möglichkeit vielleicht gibt, alles ein bisschen entspannter anzugehen. Darüber wollen wir heute reden.
Und an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis, nämlich zu unserem
Stimmt.
Live-Event.
Stimmt.
Wir haben am 16.12., also nächsten Montag, unseren letzten Live-Event in dieser Konstellation. Annik, wir freuen uns, oder?
Ja, wir freuen uns riesig.
Und Tickets gibt es noch.
Tickets,
noch. Genau, Tickets gibt es noch. Wir verlinken, wo ihr die kaufen könnt, in unseren Shownotes. Und ja, bis dann. Und bevor es um Weihnachten geht, machen wir noch zuerst einen Rückblick auf diese Woche. Annik, was hat dich bewegt?
Mir hat einiges bewegt und ich versuche mich sonst ein bisschen kurz zu halten, aber vielleicht wird es heute ein bisschen länger, weil es ist einfach auch mega viel passiert. Angefangen mit Namibia, und zwar Netumbo Nandi Ndaitwa ist die erste Frau im Präsidentinnenamt von Namibia. Und dann ein Schlagzeil aus Paris. Ubo und Bolt kann man jetzt, wenn man ein Ubo bestellt, explizit Frauen verlangen. Und ich bin jetzt unsicher, was ich von dem soll halten.
Also als Fahrerin.
Genau, als Fahrerin. Und einerseits, ich meine, ist es gut, wird auf eine Problematik reagiert. Und andererseits ist ja der Ursprung von diesem Problem ist ja eigentlich ein bisschen absurd, dass es das überhaupt braucht. Darum weiss nicht, ob ich die Schlagzeile positiv oder negativ soll werten. Denn in Europa, Norwegen, darf man künftig bis zur 18. Woche abtreiben. Und dann in der Schweiz ist Karin Keller-Sutter zur Bundespräsidentin gewählt worden. Was mich auch diese Woche beschäftigt hat, ist Afghanistan. Und zwar in Afghanistan sind Frauen, die sich zu Hebammen und Krankenschwestern ausbilden lassen. Sie haben der BBC das berichtet, dass sie nicht mehr sollen zu ihrer Ausbildungsstätte oder zur Arbeit auftauchen. Und damit wird ihnen der letzte Weg zu einer weiterführenden Ausbildung im Land jetzt auch versperrt. Und dann, nach Angaben von der Polizei, sind innerhalb von 3 Monaten fast 100 Frauen in Kenia ermordet worden. Man fordert den Präsident William Ruto jetzt auf, die Frauenmord zu einer nationalen Krise zu erklären. Und vielleicht zum Schluss, um auch jetzt auf eine positive Note zu enden, berufstätige Eltern von Kindern im Alter von 9 Monaten können in England jetzt 15 Stunden pro Woche kostenlose Kinderbetreuung in Anspruch nehmen. Genau, die Regierung hofft mit diesem System, das ab Ende 2025 auf alle Kinder unter 5 soll ausgeweitet werden, dass es den Eltern die Rückkehr in den Beruf soll erleichtern.
So. Eine positive Endnote.
Genau. Sarah, ich habe es schon ein bisschen erwähnt, Weihnachten steht vor der Tür.
Und es wird Christmas Eve.
Ja, genau. Man merkt es, also ich merke es einmal, ich merke es in meinem Umfeld, ich merke es in der Stadt. Vielleicht so ganz grundsätzlich, wie geht es dir im Moment? Mit dieser Stimmung oder vielleicht auch mit dem Stress?
Also erstens mal muss ich sagen, ich finde Weihnachtszeit eine sehr schöne Zeit. Über den Stress reden wir sicher nachher auch noch genauer. Aber ich finde es grundsätzlich eine Zeit, wo einfach schön ist, weil es leuchtet überall, die Leute irgendwie freuen sich vielleicht auch, um ein bisschen Zeit zu Hause verbringen, zum fein essen, zum feinen Glühwein trinken. Ich weiss, Glühwein ist nicht bei allen beliebt, aber ich habe ihn sehr gerne.
Punsch
ist die Alternative, Glühgin wäre auch noch etwas. Ich genieße die Zeit, insbesondere freue ich mich aber auch vor allem auf die Tage nach Weihnachten, wenn man einfach auch ein bisschen Zeit hat und einfach ein bisschen in den Tag hineinleben. Klar, es ist eine Zeit von einer riesigen Konsumkultur und von Stress, weil alle noch irgendwas abschliessen müssen. Aber grundsätzlich finde ich, ist auch eine Zeit von Vorfreude und ich habe einfach sehr gerne Vorfreude. Und ich habe sehr gerne Schnee und ich hoffe auf jeden Fall, dass es noch ein bisschen mehr davon wird geben. Mit was verbindest du die Zeit?
Ich glaube ähnlich, also einerseits genau, dass alles so glitzert, die Sterne hängen in den Fenstern, die Leute kommen zusammen. Ich finde auch so, der, ich weiß, gewisse Leute nervt das, aber der konstante Lärmpegel in den Restaurants finde ich eigentlich noch schön. Aber ich muss fairerweise schon auch sagen, mich beschäftigt so das, was du gesagt hast, genau, der Konsum, das Kaufen, die Grundangespanntheit, wenn man durch die Stadt läuft. Also ich lebe in Zürich, wenn man die Bahnhofstrasse abgeht am Samstag, finde ich es ehrlich gesagt unaushaltbar. Und auch so die Imperativ, was sich ganz viele Leute an sich selber so stellen, eben, hol das, mach jenes, du musst noch dieses. Das spüre ich schon und der Teil finde ich störend.
Und über das reden wir auf jeden Fall noch, vor allem auch vielleicht ein bisschen darüber, wie man mit dem Stress kann umgehen kann. Genau. Weil es scheint so, als würden die Festtage und vor allem auch die Vorweihnachtszeit bei sehr vielen Leuten Stress auslösen. Und gleichzeitig sollte ja eben die Besinnlichkeit im Fokus stehen, Zeit für die Liebsten haben. Und es scheint wirklich, als hätte man nicht Raum für Konflikt in diesen Tagen, sondern es muss so das Bild von dieser Happy Family vor dem leuchtenden Baum mit lauter Geschenkli unter dem Baum.
Und alle singen. Ja.
Genau, und alle singend. Und irgendwie scheint es so, als müsse das Bild von dieser Happy Family besonders in diesen Tagen aufrecht erhalten werden. Nimmst du das auch so wahr? Und vielleicht, warum ist das genau in diesen Tagen so?
Ja, also ich nehme das auf jeden Fall auch so wahr. Ich glaube wahrscheinlich, das hat mehrere Ebenen. Einerseits logisch mit irgendwie so dem religiösen, biblischen Hintergrund, wo halt eben, du hast schon gesagt, irgendwie die Besinnlichkeit, das Zusammenkommen, so Sachen im Fokus stehen. Dann glaube ich aber auch, Weihnachten ist ja auch ein Winterfest und so grosse Festessen, gerade im Winter gibt es schon zu Uhrzeiten, es sind auch schon keltische Brüche, wo man Kerzen angezündet hat und so Sachen zelebriert hat. Und ich glaube, das Zelebrierende, und ich sage zelebrierend, weil es, ich glaube, positiv konnotiert hat, kommt einher mit, man hat es gut, man ist zusammen, es muss schön sein. Da sind wir schon bei so einem normativen Anspruch. Und dann, so einerseits mit dem historischen Hintergrund, hat uns, glaube ich, sicher auch die Popkultur zusätzlich mega geprägt. Also all die Darstellungen und Erzählungen, wo, glaube ich, auch, und da sind wir schon ein bisschen vielleicht beim Kern vom Thema, Frauen auch in einer Rolle drängt haben. Das sind irgendwie Werbungen, Filme, Social Media. Und in diesen Darstellungen, glaube ich, hat es auch einfach keinen Platz für Konflikt. Also ich kenne keine Werbung, wo eine Familie streitend um einen Weihnachtsbaum steht, obwohl ich glaube, ist das auch...
Gibt es in diesem Jahr eine neue? Die
spielt
man momentan relativ oft ein. Aber ich glaube, wenn man so die Veralteten oder die Älteren anschaut, die älteren Werbungen, dort hat es keinen Platz gehabt.
Ah, lustig.
Scheint es da eine Entwicklung zu geben.
Aber Entwicklung, mega gutes Stichwort. Ich habe mit der Larissa Gatomen studiert. Sie hat in ihrer Bachelorarbeit ist sie eben auch so ein bisschen der Frage nachgegangen, wie Weihnachtswerbungen stereotypisierte Rollenbilder vermittelt. Und das Ergebnis ist tatsächlich so gesehen, dass halt so traditionelle Bilder werden immer noch so dargestellt, also die fürsorgliche Mutter. Aber eben Entwicklung, dass es auch als wie mehr positive Bilder gibt, wie zum Beispiel so das mutige Kind. Und wenn du jetzt sagst, eben, es gibt jetzt auch Werbungen, die eben irgendwie ein gewisses Konfliktpotenzial zeigen, dann glaube ich, ist das sicher auch eine positive Entwicklung. Ich denke aber, es ist immer noch ein kleinerer Teil. Und insgesamt, um auf deine Frage zurückzukommen, glaube ich, prägt uns das insofern, dass wir jetzt immer noch zu wenig Bilder haben oder auch vielleicht zu wenig darüber reden, dass Weihnachten eben nicht immer nur mit schönen Sachen verbunden ist und eben vielleicht gerade auch für Frauen einen hohen Stressfaktor darstellen kann.
Und an dem Punkt muss man vielleicht aber, das wäre ein anderes Fass zum Öffnen, schnell erwähnen, Werbung zeigt ja nicht immer die Realität. Es wäre wünschenswert, dass sie die Realität zeigt,
genau.
Aber Werbung hat halt effektiv auch einfach eine Aufgabe, um irgendwie die Leute aufmerksam zu machen und dann braucht man halt oder fällt man vielfach in die Stereotypen zurück.
Genau, und es ist einfach auch unrealistisch.
Genau, genau. Und eben, wie du sagst, mit so Popkultur, mit Werbung, werden auch die Vorstellungen von Geschlechterrollen verstärkt. Abgesehen von Frauen allgemein ist sehr, sehr ein starker Fokus auf die Familie. Und man muss auch sagen, alleinstehende Leute, ältere Menschen oder Menschen, die einfach auch nicht feiern können, weil sie irgendwie am Arbeiten sind, weil sie krank sind oder was auch immer, die werden vielfach gar nicht repräsentiert.
Genau, und dann eine Personengruppe, die ich auch finde, wird gar nicht repräsentiert, sind die Leute, die auch einfach nicht wann feiern oder sich explizit rausnehmen aus dem allem.
Also das heisst, die werden gar nicht dargestellt, die finden irgendwie gar nicht statt, die Leute, die man jetzt gerade erwähnt hat. Und andererseits werden zum Beispiel gerade Frauen ganz klar in einer stereotypen Rolle dargestellt.
Genau, also das weibliche Rollenklischee. Und ich glaube, mit dem kommt auch der Begriff Mental Load. Konkret, um was geht es? Ich meine, am Schluss Weihnachten, wer plant Weihnachten? Wer übernimmt zum Beispiel die Betreuung von den Kindern, von den Grosskindern? Wer sorgt fürs Essen, dass das alles rund läuft? Und auch so ein bisschen, glaube ich, wer hält die Familie zusammen? Und in meinem Umfeld oder auch die Geschichten, eben, die ich kenne, oder die Bilder, die mir vermittelt werden, seit ich klein bin, sind halt schon prägt davon, dass Frauen organisieren die Geschenke, die Frauen dekorieren und kümmern sich so ein bisschen um die Bedürfnisse von allen. Während dann Männer stereotypisch halt eher so Sachen übernehmen wie vielleicht den Baum holen, gewisse Technikprobleme lösen, wenn wir irgendwie einen Film zusammen schauen und auch, finde ich ganz spannend, so ein bisschen die lustige Stimmung. Also so, dass man macht Türen auf, man reisst mal noch einen Witz. Also ich glaube, das sind dann auch eher Rollen, die stereotypisch halt Männer in diesen Konstrukt übernehmen. Und es gibt recht viel auch empirische Beweise, dass Frauen eben einfach mehr Hausarbeit machen, dass das nun mal so ist. Und ich glaube, das kann man auch gliedern in so verschiedene Schritte. Also einerseits eben gibt es so die niedere Hausarbeit. Was meine ich mit dem? Das sind so Sachen wie Bad putzen. Und ich meine das gar nicht wertend, aber es ist jetzt auch nicht meine Lieblingsaufgabe, daheim das WC zu putzen, blöd gesagt, Staubsaugen, die Sachen, die man halt so ein bisschen muss machen. Und dann gibt es zweitens, und ich glaube, da sind wir eben bei dem Begriff Mental Load, so die geistige Arbeit, alles zu planen. Jetzt auf Weihnachten bezogen eben wäre das das ganze Essen,
Geschenkli besorgen.
Geschenkli, genau.
Oder daran denken, nur überhaupt zum Geschenkli besorgen.
Genau, was will man essen? Zum Beispiel auch, ist jemand vegetarisch? Bei den Grosskindern, ich meine, dreijähriges Kind ist keine Austria oder von die Chinoise. Also irgendwie muss man das ja dann auch noch mitdenken. Und ich glaube, dort kommt schon sehr, sehr viel Arbeit noch oben drauf, auf die, sage ich jetzt mal, niedere Hausarbeit, wie das WC halt putzen, bevor die Gäste kommen. Und dann das Dritte ist ein Begriff, eine Soziologin, Ali Hochschild, hat eigentlich eingeführt unter Emotional Labor. Das heisst so viel wie die emotionale Arbeit. Und bei der geht es darum, dass man dafür sorgt, oder dass eben Frauen meistens dafür sorgen, dass alle glücklich sind, einbezogen, so umsorgt und zufrieden. Und sie definiert da zum Beispiel ganz konkret als eine Arbeit, bei der man Gefühle hervorruft oder unterdrückt. Also auch, es ist etwas bei sich selber auch, was man macht, um das äußere Erscheinungsbild aufrechtzuerhalten, das bei den anderen den richtigen Geisteszustand hervorruft.
Also sind wir wieder bei der Happy Family, oder?
Genau. Und ich glaube, das ist so eine Grundproblematik. Oder das ist auch, wenn wir es am Anfang, wenn wir es gesagt haben, das löst, glaube ich, schon relativ viel Stress bei gewissen Frauen aus. Weil, also ich finde, wenn ich das so höre oder wenn ich das gelesen habe, es ist einfach auch viel. Es ist mega viel.
Es ist sehr, sehr viel. Und wer noch ein bisschen mehr über Mental Load will erfahren, wir haben mal eine Folge dazu gemacht.
Genau.
Wir verlinken die auch sehr gerne noch in den Shownotes. Aber wenn wir mal bei den Festtagen bleiben, sagen wir, man feiert immer jemanden in der gleichen Konstellation von Menschen, ihrer Familie, gewisse eben noch in der grossen Familie, mit dem Grosskind, mit den Grosseltern etc. Da passiert, dass man irgendwie automatisch auch in eine Rolle reinrutscht. Vielleicht ist jemand die lustige Person. Vielleicht ist auch irgendwie jemand zuständig für eine Aufgabe, wie den Baum schmücken. Genau. Aber auch Dinge, eben wie sich darum kümmern, dass alle zufrieden sind, wenn man vielleicht auch ein People-Pleaser ist, wie man so schön sagt. Könnte so eine Rolle aber nicht auch irgendwie etwas Schönes haben? Könnte die irgendwie nicht auch Geborgenheit geben, gerade in so einer stressigen Zeit, und einfach klare Strukturen geben?
Ja,
und ab wann ist es dann vielleicht problematisch?
Hey, also ja, ich verstand mega, was du meinst. Und ja, ich glaube auch, dass Rollen im Normalfall können eine gewisse Stabilität vermitteln. Also vielleicht geht das einher mit dem Gefühl, dass man aufeinander zählen kann. Ich glaube aber auch, dass die Rollen oft nicht aktiv gewählt worden sind und auch vielleicht nicht mitgestaltet worden sind von den Leuten, die sich in diesen Rollen befinden. Und ich glaube, um auf das eingehen, ab wann wird es problematisch, ist natürlich mega schwierig zu sagen. Ich glaube nicht, es gibt den einen genauen Punkt. Aber so grundsätzlich glaube ich, wenn die Rolle automatisch bestimmten Personen zugeschrieben werden. Und ich sage zugeschrieben werden, weil das kommt von außen und eben nicht selber ausgesucht.
Aufgrund vom Geschlecht zum Beispiel.
Genau, aufgrund vom Geschlecht. Oder ich würde jetzt auch, mir fällt der Begriff Hierarchie ein. Ich glaube, das ist in einem Familienkonstrukt vielleicht ein bisschen abstrakter Begriff, aber vielleicht können wir Hierarchie ersetzen mit Position. Also ich glaube, Geschlecht oder Position in der Familie, wenn es anhand von diesen Kriterien die Rolle zugeschrieben wird, glaube ich, hat es eine gewisse Problematik dahinter. Und ich glaube, es geht eben auch nicht darum, Rollen grundsätzlich einfach abzulehnen, sondern jeweils vielleicht auch ein bisschen kritisch zu hinterfragen, ob sie freiwillig und ich glaube, da sind wir bei dem, was du jetzt auch gesagt hast, ob sie fair verteilt sind. Also weißt du, so, gibt es eine Gleichgestelltheit? Sei es eben zum Beispiel zwischen Mann und Frau. Kann aber, du hast vorhin gesagt, eben ein Familienkonstrukt, glaube aber auch zwischen Schwester und Schwester. Also weißt du, ich glaube, in dem Innen war es einfach schön, glaube ich, oder was zielführend, um die Rollen immer mal wieder auch zu hinterfragen und vielleicht zusammen auch zu verändern. Und so, solange die Rollen aber so starr sind, wenn ich glaube, dass halt einfach, ich meine, Familienkonstrukte sind so, es tut mir leid, ich will kein Fluchwort benutzen, aber sie sind so kompliziert. Und solange die Rollen so starr sind und man keine Möglichkeit hat, sie zusammen weiterzuentwickeln, ich glaube, dann wird es problematisch.
Ich glaube, zusammen ist so ein bisschen das Stichwort, oder? Zusammen schauen, welche Rolle passt für wer, welche Rolle will man in diesen Tagen vielleicht auch, wo man sonst vielleicht nicht hat. Vielleicht sagt man mal, dort habe ich mehr Zeit und kann eine andere Rolle reinnehmen als im Alltag.
Genau, oder vielleicht will ja auch, wenn man schon Familie hat, stelle ich mir das vor, weißt, wenn man immer Kinderbetreuung übernimmt, könnte es ja zum Beispiel auch etwas Schönes sein, wenn mal irgendwie ein Bruder die Kinderbetreuung übernimmt oder ein Grossvater. Also weißt du, dass man dort eigentlich ein bisschen aktiver kann selber mit gestalten.
Also eigentlich kann man schon sagen, es ist auch okay, zu meinen Gewohnheiten irgendwie zurückverfallen, die einem auch Sicherheit geben.
Genau.
Man muss sich auch dann nicht dafür rechtfertigen, dass man gerne sich mal in eine Rolle geht.
Halt einfach,
Reflexion. Und wenn wir jetzt von diesen Rollen reden, die eben teils schon auch recht stereotypisch verteilt sind, ist das etwas, wo wir einfach das Gefühl haben, dass es so ist, von unseren Beobachtungen, oder gibt es da auch Zahlen dafür?
Also ja, es gibt Zahlen, um es ein bisschen vorwegzunehmen. Aber es ist eine mega gute Frage, weil ich habe mir das natürlich auch gestellt, weil ich glaube, es gibt viele so Phänomene, die man wie spürt und ich glaube auch, wo viele Frauen spüren und amigs fehlt es genau, um es dann so rationalisieren. Und darum, vielleicht ist es jetzt für die ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin ein bisschen viel Prozentsatz, aber ich finde die Effekte so spannend und darum, ich haue sie jetzt ein bisschen in einem Tempo raus. Und zwar, es gibt eine Befragung von YouGov. Ich fange einfach mal an. Man hat Pärchen befragt, Frauen und Männer. Und also fangen wir an mit Weihnachtskarten verschicken. 69% von allen befragten Frauen verschicken Weihnachtskarten, aber nur 12% von den Männern. Und schnell, was ich jetzt fragt, 69 und 12, das gibt ja nicht 100. Das entsteht daraus, dass natürlich auch Angaben gegeben hat, wie keine Angabe oder es ist gleich verteilt. Aber es sind die aussagekräftigsten Zahlen, die ich jetzt vorlese. Genau, also 69 und 12, riesen Unterschied.
Nur schnell, wie viel Prozent verschicken überhaupt noch Weihnachtskarten? Also nichts gegen Weihnachtskarten, ich finde es etwas unschön. Ich hab auch gerade ein wunderschönes Kärtchen, das auch nicht gekriegt vor der Aufnahme.
Aber nicht verschickt, sondern mitgebracht.
Also vielleicht müssen wir es wieder einführen.
Ja, oder man müsste vielleicht die Frage umstellen und sagen, vielleicht auch irgendwie online, also weißt du, so ein WhatsApp verschicken, ist irgendwie auch eine Aufmerksamkeit. Genau, aber zum Weitermachen, 61% von allen Frauen kaufen Geschenke. 8% von den Männern machen das nur.
Genau. Es gibt dann die Momente, wo dann der Vater zum Beispiel sagt, was schenken wir?
Ja, oder einfach noch so, darf ich noch schnell unterschreiben?
Ja.
Dann 54% von allen Frauen gehen die Lebensmittel einkaufen, hingegen nur 13% von den Männern. Und gell, Lebensmittel einkaufen, es ist konkret befragt worden an Weihnachten.
Ja.
Und dann auch eine interessante Zahl, 51% von den Frauen kochen das Weihnachtsessen, bei den Männern sind es gerade mal 17%. Und um das Bild vielleicht noch, ich bin bald durch, um das Bild vielleicht noch abschließen, die Pärchen sind auch gefragt worden, wer am meisten trinkt und 39% von allen Männern haben gesagt, dass sie die Person wäre, die am meisten trinkt, wohingegen nur 14% von allen Frauen das haben können.
Und da reden wir von Alkohol.
Genau, da reden wir von Alkohol.
Jetzt, wenn du so die Zahlen irgendwie aufzählst, dann frage ich mich auch so ein bisschen, wo ist denn das Gemeinsame? Wo, jetzt zum Beispiel beim Kochen, ich bin jemand, der sehr gerne zusammen kocht und bei unserer Familie zelebriert man das auch ein bisschen, zum Zusammenkochen. Und ich frage mich, also ich hoffe, die kochen alle schon nicht allein.
Hoffe ich auch. Ich glaube, die Realität von diesen Zahlen ist halt aber schon ein bisschen das. Also ich glaube, es ist immer noch in vielen Familienkonstrukten so, dass die Frauen letzten Endes allein in der Küche stehen oder je nachdem halt durch eine Tochter unterstützt werden. Aber dass Männer, eben, und das ist das, was ich eingangs schon gesagt habe, dass Männer durch die stereotypisierte Rolle halt auch andere Aufgaben übernehmen. Und das löst halt Stress aus. Ja.
Das löst absolut Stress aus. Was Stress reduzieren kann, ist zum Beispiel eben Kochen. Also Kochen kann meditativ sein. Darum, ich empfehle allen zum Kochen und zusammen kochen. Und dann darf man sich dort dann auch mal auf den Kopf hauen, wenn man etwas anderes schneidet als die andere Person. Dafür hat man am Schluss noch ein feines Gericht zum zusammen geniessen.
Das stimmt.
Und eben, wenn du hast es gerade gesagt, das ist alles stressig. Wenn das alles so stressig ist, so viel Arbeit, dann könnte man ja auch fragen, bürden wir uns das vielleicht auch selber ein bisschen auf und müssen wir vielleicht nicht einfach auch die Erwartungen und die Ansprüche abschrauben, so ein bisschen Erwartungsmanagement machen. Und dass es vielleicht auch mal einfach okay ist, wenn der Tisch nicht perfekt gedeckt ist und wenn nicht 7 Gänge gibt, sondern wenn es 1 Gang gibt. Oder wenn man dann vielleicht mal, weiß auch nicht, man kann ja einfach mal eine Pizza bestellen an Weihnachten.
Ja, ja, ja,
das wäre auch okay.
Ja. Ich weiß, was du meinst.
Irgendwie ist es ja schon noch speziell, dass es an diesen Tagen eben nicht zu Diskussionen kommt und alle müssen irgendwie 24-7 oder 24-2 oder wie viele Tage man dann halt feiert, irgendwie happy-clappy sein. Dass es auch an diesen Tagen darf Daily Life sein.
Du sagst es, ich glaube, mit dieser Frage verbürden wir uns das selber auf. Das ist für mich wahrscheinlich so ein bisschen der essentiellste Teil von diesem ganzen Diskurs. Weil ich glaube, dass das sicher auch ein Vorwurf ist, wo Frauen so ein bisschen als erstes hören, wenn sie auch äußern, dass es eben vielleicht ein Stressmoment ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich auch schon ertappt, das zu denken. Und ich glaube, das ist ein mega, mega Trugschluss. Ich glaube, ich habe dann das für mich versucht zu dekonstruieren und ich habe das ein bisschen schrittmässig gemacht, weil ich glaube, das ist ganz gefährlich. Und einerseits, also ich fange mal an, so ein bisschen mein Gedankenprozess, was die Frage anbelangt, irgendwie selber auch durchlebt habe, von das eben selber auch denken, wenn ich ehrlich bin. Als allererstes glaube ich, es geht überhaupt nicht um Schuld. Und die Frage beinhaltet ein bisschen, dass man die Schuldige sucht. Und das grundsätzlich, glaube ich, ist das schon mal völlig kontraproduktiv. Und dann so als zweiter Schritt, ich glaube, dass sich selber aufbürden, ist, das tönt so, als würde man das bewusst machen. Als würde man daheim sitzen und denken, so, und ich übernehme jetzt wieder alles. Ich glaube, das ist überhaupt nicht ein bewusster Akt, sondern das Ergebnis von dem, dass eben sonst die Arbeit entweder niemand sieht oder, fast noch schlimmer, niemand übernimmt. Und dann im dritten Schritt, glaube ich, geht es auch darum, aufzuzeigen, dass Frauen und ihr Wert halt auch, gell, über Jahrhunderte hinweg an diesen Sachen gemessen worden sind. Also das ist wie, ich glaube nicht, dass das so ein individuelles Problem ist, das die Frage eben ein bisschen vermittelt, sondern das, glaube ich, ist ein strukturelles Problem. Und also das, da kann ich auch von mir selber reden. Auch ich habe das Gefühl, jetzt nicht nur auf Weihnachten bezogen, aber dass auch ich als Kind, als Mädle an so Sachen gemessen worden bin. Wie sieht in der Handarbeit die Not aus? Also bei so Sachen. Und ich glaube, so asozialisierte, verinnerlichte Normen wird man auch einfach so schnell nicht los. Und dann, glaube ich, also sogar wenn sich Frauen würden entscheiden, weniger zu machen, stellt sich mir mega fest die Frage, was würde denn passieren? Weil ich glaube, es ist mega einfach zu sagen, ja nein, eben, mach einfach weniger. Aber ich glaube, oder beziehungsweise ich bezweifle, dass das alle in diesen Familiensystemen, die wir vorher beredet haben, einfach würden hinnehmen. Also ich glaube, da gibt es auch wieder ein Feld an Konflikt, was sich irgendwie dann auch eröffnet. Und dann als allerletztes, so zum Zusammenbringen irgendwie die Schritte, ich glaube, die Frage sollte gar nicht im Raum stehen, sondern anstatt Frauen vorzuwerfen, dass sie sich eben, und es ist am Schluss ja ein bisschen ein Vorwurf, also dass sie sich eben zu viel aufbürden, könnte man ja die Frage auch einfach umdrehen und sagen, warum fühlen sie sich denn überhaupt allein verantwortlich? Ich glaube, das wäre viel konstruktiver, weil sogar, und das ist jetzt überhaupt nicht meine eigene Meinung, aber um es aufzuzeigen, sogar wenn sie, ich mache jetzt Anführungs- und Schlusszeichen mit meiner Hand, selber schuld sind, auch dann müsste man ja eine Lösung finden. Also ich glaube, so oder so ist die Frage nicht zielführend für das Problem.
Und da könnte man sich ja so fragen, was wären denn Lösungsansätze? Und einer zum Beispiel ist, um sich zu überlegen, was will man wirklich während diesen Tagen, wo lauter irgendwie soziale Verpflichtungen sonst noch rum sind, dass man es ein bisschen mal auf sich nimmt und schaut, hey, was brauche ich während diesen Tag und was möchte ich machen, wie will ich feiern. Mhm. Annik, wie machst du das?
Ja, also ich schaue auch ehrlich gesagt auf mich. Ich habe das auch müssen lernen. Ich feiere nicht Weihnachten, also beziehungsweise nicht mehr. Und das ist nicht, weil ich mich so verstritten habe mit meiner Familie, sondern weil ich eben genau als Kind ist man halt ja gezwungen, in diesen Konstrukt irgendwie das mitzumachen. Und als erwachsene Person habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich den Stress eben, wo ich verbinde sehr viel, oder habe sehr über Jahre hinweg mit Stress verbunden, dass ich das nicht mehr will. Und ich muss an dieser Stelle ehrlich zugeben, das führt, ich finde, es nimmt über die Jahre lustigerweise hin ab. Ich weiß nicht, ob das auch an mir liegt, dass ich ein bisschen entspannter damit umgehe oder dass sich eben auch die Gesellschaft ein bisschen im Wandel befindet. Aber es führt zu mega Irritationen bei Leuten geführt. Mhm. Und zwar, weil ich glaube, eben, dass sie sich das gar nicht als ernsthafte Option überlegen, dass es eine Möglichkeit gibt, sich rauszunehmen. Und ja, ich meine, ein Stück weit kann man das als Egoismus bezeichnen, aber ich glaube, das ist auch ein Egoismus, der unbedingt sein und darf Platz haben. Und vielleicht einfach auch noch, ich habe das gemacht, also eben, das sind mehrere Jahre, und vielleicht auch noch, das ist nicht das erste Jahr, ist für mich nicht mega einfach gewesen. Ich habe mich nicht einfach draus genommen, es hat sich für mich super angefühlt, sondern ich glaube, die ersten zwei Jahre sind durch das, dass wir eben so von diesen Bildern geprägt sind, habe ich auch noch Mühe gehabt, weil ich so normative Vorstellungen hatte. Aber alles wie länger habe ich wie gemerkt, sind das wirklich Bedürfnisse, die ich als Annik habe? Oder sind das eben auferlegte Bedürfnisse? Und ich habe eigentlich schon nach dem zweiten Jahr gemerkt, nein, es ist eher die Angst, dem Bild nicht zu entsprechen und auch in eine Erklärungsnot zu kommen und eben die Irritation bei den anderen Leuten wie auszuhalten, als dass, wenn ich wirklich in mich reingelassen habe, zu merken, doch, also so, ich würde wählen, weil nein, es hat sich eigentlich für mich mega stimmig angefühlt. Und vielleicht noch so, dass wir am Schluss zusammenbringen, ich glaube, es würde mega gut tun, so die Erwartungshaltung ein bisschen runterzuschrauben und wie den Leuten auch ein bisschen mehr Platz lassen mit eben ihren Bedürfnissen und das auch ernst nehmen, was die Leute irgendwie wollen oder eben vielleicht nicht wollen.
Und so zum letzten Mal in der Studio-Folge kommen wir zu den Tipps.
Ich habe mal wieder einen Comic mitgebracht. Und zwar heisst das Comic «Fun Girl» von der Elizabeth Pitch. Sie hat auch verschiedene Preise für das gewonnen. Ganz, ganz kurz, es geht um eine queers Girl, die ihr Leben irgendwie nicht so ganz auf die Reihe kriegt. Und dann bin ich einem Bestattungsunternehmen anfordert. Und irgendwie läuft immer alles schief, aber es ist auch so mega herzlich und ich habe richtig müssen lachen. Also vielleicht auch, wenn er ein Geschenk braucht. Ich habe es richtig lustig gefunden. Sarah, du hast heute auch einen Tipp mitgebracht.
Ich habe einen Tipp mitgebracht aus eigener Reihe. Wenn sie schon leider nicht da sein kann, dann kann sie wenigstens in unserem Tipp stattfinden. Und zwar hat Annik Hussmann eine Geschichte geschrieben im Magazin vom Tagesanzeiger. Es geht um Gendermedizin. Sie hat ein Interview gemacht mit der Kardiologin und Gendermedizinerin Caroline Lerchenmüller, wo zum Beispiel sagt, dass Gendermedizin keine Frauenmedizin ist. Und sie ist daran interessiert, dass eben alle Personen richtig behandelt werden können. Sehr, sehr lehrliches Interview alle. Und wer lieber lost und nicht liest, wir haben auch eine Apropos-Folge in unserem tagesaktuellen Podcast dazu gemacht. Lassen dort rein oder lesen dort rein. Wir verlinken es natürlich. Ich mache jetzt hier eine Bündnerinnen Copy-Paste und übernehme das, was Kerstin immer gesagt hat. Annik, es hat Spass gemacht.
Ich bin Annik Sen.
Mein Name ist Sarah Spreiter.
Tschüss.
Ciao, wir sehen uns am 16. Dezember in Kaufleuten.